D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz um 10 vor 7. Die haben wir heute Abend genannt, warum wir Morden lieben. Wir sind also so ein bisschen auf der Suche auch nach dem Rezept des richtigen Krimis. Beim Tatort ist das relativ einfach. Das kann man in 120 Sekunden erklären. Also Balulis kann's.
Gut, dass wir die Leiche immer ganz am Anfang finden.
Kaffee?
Danke. Da ist ja gar nichts drin.
Natürlich nicht. Das ist doch nur Requisite.
Ab ins Präsidium.
Sag mal, weshalb sind wir eigentlich so unterschiedlich?
Damit Spannung zwischen uns entsteht.
Und was bringt das dem Zuschauer?
Hin und wieder wird es deswegen zu lustigen Situationen zwischen uns kommen. Aber ich habe eine Spur.
Lass uns gehen.
Ja. Ah, und wir dürfen noch nicht vergessen zu zeigen, in welcher Stadt wir sind.
Sag mal, haben wir eigentlich schon ein Thema von gesellschaftlicher Relevanz?
Du meinst den verkrampften sozialkritischen Einschlag? Kommt jetzt. Atomlobby.
Oh, das ist gut.
Und warum verdächtigen Sie mich genau?
Weil das den Zuschauern gefällt.
Sie meinen den Gedanken, dass die da oben auch niedere Triebe haben?
Genau. Verbindung in die Politik, skrupellos, geldgeil.
Das ist aber schon sehr stereotyp.
Ich nehme Sie trotzdem fest.
Das ist Product Placement.
Nein, das nennt man Produktionshilfe.
Wieso haben Sie den Mord begangen?
Hab ich nicht.
Haben Sie doch.
Hab ich nicht.
Haben Sie doch.
Hab ich nicht.
Haben Sie doch.
Blödsinn, ich kann's gar nicht gewesen sein.
Wieso?
Weil wir erst in der Mitte des Tatorts sind.
Du könntest mich auch mal unterstützen.
Ja, aber du bist so verdammt emotional.
Aber es muss ich doch sein.
Oh Gott, jetzt beginnt die Charakterzeichnung.
Ich weiß, es bringt die Handlung nicht voran.
Außerdem nimmt es die Spannung raus.
Ist aber wichtig für die Bindung zum Zuschauer.
Wir haben aber nur noch 20 Minuten, dann ist der Film vorbei.
Okay, dann lass uns den Typen von ganz am Anfang fassen.
Gute Idee.
Ja, ich war's. Jetzt laufe ich noch mal weg, damit wir eine Verfolgungsjagd haben.
Und dann ist es erledigt in 120 Sekunden. Sascha Arango ist Drehbuchautor unter anderem für den Kieler Tatort und Grimme-Preisträger. Herr Arango, wenn Sie das jetzt hören in 120 Sekunden, macht Sie das sehr aggressiv, weil es so falsch ist?
Nein, es hat mich amüsiert, weil es ist natürlich auch was dran. Das stimmt schon. Einiges, was ihr da gerade so auf die Schippe genommen habt, ist natürlich ein gewisses Mast. Das ist ein Filmklischee.
Heißt das, Sie haben wirklich so ein Schema daneben liegen, wo Sie sagen, so, das muss irgendwie vorkommen im Laufe des Drehbuchs, wenn ich es schreibe?
Ach, Unsinn. Nein, natürlich nicht. Aber es gibt ja sozusagen, also zum Beispiel, wenn ich, dass die so unterschiedlich sind, das ist natürlich eine total interessante schauspielerische Konstellation, wenn es Konflikte gibt zwischen den, sagen wir mal, Kommissaren. Also man schreibt nicht nach Schema, aber manche Dinge sind sozusagen natürliche Elemente des Erzählens.
Der Konflikt gehört zum Beispiel dazu zwischen Figuren.
Na gut, ich meine, wenn die zum Beispiel beide so eine super Schweiger sind, die ihre Arbeit wortlos machen, wie sähe das aus?
Coole Dialoge.
Klar, es wäre dann sozusagen Clint Eastwood meets Charles Bronson. Die sagen einfach 90 Minuten lang gar nichts.
Jetzt schreiben Sie unter anderem Leipzig-Tatort, Kieler-Tatort. Im Kieler-Tatort hat sich ja ein bisschen was getan. Also Frau Jung ist ja immer noch unbekannt verschollen und Borowski hat einen neuen Sidekick bekommen, also Shay.
Ja.
Aus Game of Thrones, also
yes.
Bekannt auch als Sibel Kikili. Sandra Brandt heißt sie im Kieler Tatort.
Sarah.
Habe ich Sandra gesagt? Oh, Entschuldigung, Sarah Brandt, sorry. Gibt es da Vorgaben, dass der NDR sich hinsetzt und sagt, so, jetzt wollen wir aber mal die Rolle von Frau Kikili ausbauen. Siehe letzter Kieler Tatort, wo sie zum ersten Mal, glaube ich, Epilepsieanfälle im Präsidium bekommt. Ist das eine Vorgabe des Senders?
Nee, das war meine Idee.
Oh. Herzlichen Glückwunsch.
Ich erinnere mich noch genau. Ich hatte die Ehre oder den Auftrag, die Figur zu entwerfen für sie. Und da ich selber nach einem Unfall Epilepsie hatte, habe ich das vorgeschlagen. Die waren erst total verdutzt. Dann habe ich das erklärt, wie das ist und was passiert. Und dann, wie ich das filmisch umsetzen werde. Denn ich habe meine eigene Aura verfilmt. Sozusagen.
Das ist, glaube ich, die U-Bahn bei Frau Brandt.
Genau,
ne?
Die höre ich immer kommen oder hörte, bevor die Anfälle kamen. Und so macht man aus seiner persönlichen Sache eine Nachricht.
Gibt's No-Gos, wo der Sender dann doch sagt, das nicht?
Ich glaube, da gibt es so ein generelles Missverständnis. Der Sender sagt nicht das und jenes.
Gut, der Redakteur des Filmspiels im NDR.
Das sind also zum Beispiel gibt es No-Gos oft von Seiten von Schauspielern, die sagen, das möchte ich nicht oder das spiele ich nicht oder das kann ich nicht. Aber es gibt nicht sowas wie Verbote. Das ist so nicht. Und es gibt natürlich No-Gos wie Anstand, Sitte und Moral. Mhm. Es gibt immer irgendwelche Dinge, aber ich bin überrascht, wie wenig Vorgaben ich je gehört habe.
Wie lange sitzen Sie an einem Drehbuch?
Also wenn man die Zeit rechnet, die ich drüber nachdenke, das ist, glaube ich, die längere Zeit. Schreiben tue ich 4 Wochen, 4 bis 6 Wochen. Nachdenken tue ich ein halbes Jahr.
Hauptarbeit heißt es dann Plotentwurf, bis man es für sich so klar hat und auf den Karteikarten das stehen hat und dann arbeitet man das ab oder wie ist der Prozess?
Ja, nix Karteikarten. Ich mache das im Kopf. Ich mache das im Kopf und irgendwann schreibe ich die Geschichte als Exposé auf, möglichst vollständig. Das ist meine strukturelle Arbeit und dann setze ich mich direkt ans Drehbuch.
Jetzt haben wir so ein paar Elemente, glaube ich. Das haben Sie auch gesagt. Also Konflikt zwischen den Figuren ist natürlich was A, da kann man was zu schreiben. B, ist das auch, was man gerne guckt. Gibt es ein großes Muster, was Sie neben die Geschichte legen? Also, dass Sie wissen, keine Ahnung, in diesem, was wir gerade gehört haben, auf der Hälfte muss es mal so ein intensives Verdächtigen-Interview geben. Dann muss es irgendwo nach 2/3 einmal eine ganz tiefe Krise geben, aus der man sich nochmal erholt als Vorbereitung auf den Endkampf. Also, gibt es so ein großes Muster, was daneben liegt?
Nee, ich glaube, so schematisch ist es nicht. Eines ist klar, der schwierigste Teil und der ist die Mitte.
Warum?
Weil da sozusagen am wenigsten passiert. Ne, wir haben oft einen ziemlich spektakulären Auftakt und wir haben das große Finale. Und der Weg zur Mitte, also in der Mitte, ist der schwierigste und da versucht man immer irgendwie einen Höhepunkt zu finden, der mitten in diesen 90 Minuten sitzt, um den Zuschauer wieder ein bisschen wach zu machen.
Das heißt sozusagen, Frau Brandts Epilepsieanfall ist dann schon, da gucken Sie, dass Sie das irgendwo
der
bei Minute...
Der war nicht zufällig in der Mitte.
Ja, genau, ich hätte jetzt gesagt, der war irgendwo zwischen Minute 40 und 50, offenbar war das auch so.
Ich glaube ja, aber das habe ich wahrscheinlich sogar intuitiv gemacht. Ich weiß nicht genau, ich habe es nicht berechnet. Aber natürlich muss in der Mitte am meisten passieren und es ist auch am schwierigsten zu schreiben.
Was ist mit dem klassischen Whodunit-Konzept? Ist das noch was funktioniert oder ist es überholt?
Ich glaube, es funktioniert total. Ich schreibe es nie.
Warum
aber andere
nicht?
Tun es gerne und es wird gern gesehen. Ich glaube, das wird niemals sterben. Das ist ein gutes Schema-Format.
Warum ist das nichts für Sie?
Weil mich das so nicht interessiert. Mich interessiert nicht, wer war's. Mich interessiert, der war's. Und er hat es deshalb getan. Und was wird er jetzt als nächstes tun? Das interessiert mich.
Das heißt auch, um den letzten Killer-Tatort nochmal so als Beispiel zu nennen, man weiß, glaube ich, von Anfang an, es ist dieser Paketbringer, der Täter ist.
Ne,
man ahnt das, glaube ich, von Anfang an und dann ist es relativ...
Man weiß es, ja.
Genau, man weiß es dann irgendwie auch relativ früh. Da haben Sie keine Angst davor, dass dann die Leute hergehen und sagen, ach, das ist ja, da weiß man es, das ist nicht so wahnsinnig spannend mehr?
Angst habe ich nicht. Es gibt eine Menge Leute, die sagen, da kenne ich ja schon alles, sie erwarten den Whodunit. Aber ich habe noch nie anders geschrieben. Ich erzähle dem Zuschauer am Anfang alles. Und dann lade ich ihn ein, sozusagen mit mir zu schauen, was als nächstes passiert, denn das kann er nicht wissen. Daraus kommt die Spannung, die ist sozusagen mehr nach vorne gerichtet.
Das heißt auch, es geht vor allen Dingen darum, Menschen zu verstehen. Ist das so eine Antriebsfeder beim Schreiben?
Ich finde es wahnsinnig interessant. Die Vorstellung, wie bei der Frau am Fenster, eine Frau tötet die Frau von gegenüber und schaut dann aus ihrem Fenster zu, was passiert, wenn der Mann nach Hause kommt und seine Frau sucht. Das finde ich spannend.
Ist aber auch abgründig, oder?
Ja, es ist nicht weniger abgründig als der Whodunit, nur dass im Whodunit ja die gesamte Täterpsyche im Verborgenen liegt.
Und die legen Sie gerne offen?
Ja, natürlich. Ich versuche mich sozusagen mit dem Täter auf eine Stufe zu stellen, mich mit ihm zu verbrüdern, dem Zuschauer klarzumachen, darum hat er es getan. Was hätten Sie an seiner Stelle getan? Hm. Also ich versuche, den Täter plastisch zu machen. Ich glaube ja an das Böse in uns allen.
Oha.
Ja.
Haben Sie so das Gefühl, dass der Tatort ein Stück Olymp ist? Also in der öffentlichen Wahrnehmung ist es, glaube ich, schon der prominenteste Krimisendeplatz, den wir so in Deutschland haben, oder?
Ja, erstaunlich.
Wieso erstaunlich?
Ich glaube, er hat sich emanzipiert. Er ist in den letzten 20 Jahren, er hat eine lange Zeit so ein bisschen gedümpelt und plötzlich hat er sich entwickelt. Und jetzt ist er so ein Format, wo man alle Freiheiten hat und alles erfinden kann, wo die Besten zusammenarbeiten, wo die besten Regisseure arbeiten, die besten Autoren. Also ich kann gar nicht kein besseres Format im Augenblick für mich finden als den Tatort, weil ich echt, wie sagen wir mal so, künstlerisch die Sau rauslassen kann.
Frage zum Abschluss. Sind Sie ein glücklicher Mensch?
Ja.
Sie sollen gesagt haben mal im Süddeutschen Zeitungsinterview, wer unglücklich ist, schreibt präziser.
Oh ja, ist ja, wenn man ein glücklicher Mensch ist, ist man ja zwischendurch auch wahnsinnig unglücklich. Aber es ist ja sicherlich eine ganz allgemeine Befindlichkeit. Und natürlich schärft das persönliche Unglück zu bestimmten Zeiten das Empfinden und die Wahrnehmung. Das ist wahr.
Sascha Arango, Drehbuchautor, unter anderem vom Kieler und Leipziger Tatort und Grimme-Preisträger im D-Radio Wissen Interview. Dafür vielen Dank.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.